Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg.
Und heute sind wir in Bergneustadt. Der Björn und ich live vor Ort.
Jawohl. Das ist, wir haben gerade auf der Hinfahrt schon gesagt, das ist das erste Mal, dass wir komplett live zu dritt in einem Raum sitzen.
Und wer ist unser Dritter?
Ja, ein Tausendsasser, genau.
Ein Mensch, den ziemlich viele fromme Leute kennen.
Auf jeden Fall.
Viele mögen ihn, manche weniger.
Ich glaube, damit kommt er klar.
Ja, sein Selbstbewusstsein ist ausgebaut.
Ich glaube auch, genau.
Und neben uns und vor uns sitzt Professor Johannes Reimer. Herzlich willkommen, Johannes.
Ja, danke für die Einladung.
Ja.
Ich stell dich mal ein bisschen vor, auch wenn ich das vielleicht nicht alles richtig mache. Du bist verheiratet, deine Frau kenne ich, einige deiner Kinder kenne ich, drei hast du. Wie viele Enkelkinder?
Zwei
Enkelkinder. Ich habe fünf, da muss ich noch ein bisschen, müssen deine Kinder sich anschauen. Du bist noch, du bist schon lange und noch Professor an der UNISA in Südafrika. In Ebersbach hast du deinen Professor zurückgegeben und du bist Global Director of
Department of Public Engagement, also Öffentlichkeitsarbeit der Weltevangelischen Allianz und zugleich Mitglied des Exekutivvorstands.
Genau. Und bist Autor von 80 Büchern. Ich weiß nicht, wie viele von ich kenne, bestimmt 20, würde ich mal sagen. Nenn mal Gottes Herz für deine Stadt, was Neueres, die politische Mission der Kirche, auch in der letzten Zeit. Und natürlich dein Standardwerk Theologie der Transformation und zu ganz vielen anderen Themen. Immer wenn ich deinen Namen genannt habe, fiel mir ein, wenn ich krank bin, bin ich krank. Wenn Johannes krank ist, schreibt er ein Buch.
Ja, du brauchst ja irgendeine Pille, wenn du krank bist. Und bei mir ist das einfach das kreative Einsteigen in ein anderes Thema. Dann kann ich vollkommen abschalten. Und am liebsten schreibe ich dann ein Kinderbuch.
Hast du schon ein Kinderbuch geschrieben?
Ja, meine letzten 7 Bücher, die jetzt dieses Jahr erschienen sind, sind alles Kinderbücher.
Würde ich mal gerne
sehen.
Okay. Ja. Weil ich gehe nächstes Jahr, du bist vor 2 Jahren verrentet worden, hast du mir gesagt.
Ja, genau.
Und ich gehe Ende nächsten Jahres zur Rente und da habe ich gedacht, ein Kinderbuch würde ich jetzt auch gerne noch schreiben.
Ja, es macht enorm Freude. Es ist ein Zyklus von 12 Büchern. Da erzähle ich für Kinder die Gleichnisse Jesu in einer Sprache der Kinder und in einer Sprache der Zeit. Das heißt, es klingt fast wie ein Märchen, ist ein Gleichnis, ja, und für die Kinder dann auf eine völlig andere Art und Weise zugänglich. Und die ukrainische Version ist jetzt mit 7 Büchern auf den Markt gegangen.
Wow. Nenn mal einen Titel, einen typischen von dem Kinderbuch.
Ja, zum Beispiel eine weise Entscheidung. Da geht es um das Gleichnis, ein Mann baute sein Haus auf Sand und der andere auf Fels. Und daraus erzähle ich dann eine Geschichte von einem Vater mit 2 Söhnen und einem König, der gesagt hat, wer ein Haus baut, sodass das Haus auf unserer Insel auch allen Stürmen trotzt, bekommt meine Tochter.
Also du erzählst biblische Geschichten neu für auf die Ebene für Kinder.
Ja, und das ist ein Künstler, ein ganz bekannter ukrainischer Künstler, der hat dann diese Bücher illustriert und es ist ein wunderschönes Werk geworden.
Stark. Und wenn du jetzt mal an deine Kinderzeit zurückdenkst und deine Entwicklung und so, hattest du da auch solche Kinderbücher zur Verfügung oder wie war das, als du Kind warst?
Ja, wo warst du Kind?
Ich bin in einem Internierungslager für Deutsche in Westsibirien geboren. Und da gab es weder Bücher noch Kinderbücher. Da gab es im Grunde genommen nur Leid. Und als ich dann 3 war, sind meine Eltern mit uns 2 kleinen Kindern geflohen. Und zwar das, was aus unserer Perspektive hier afghanische Grenze ist. Ja, das damalige Usbekistan und sind da in einer Arbeitsversuch, die Wüste zu machen, untergetaucht. Da gab es dann auch keine Kinderbücher.
Da gab es auch keine Kinderbücher.
Mein Papa, der hatte gerne Romane gelesen. Er hat die dann nachts gelesen, weil er tags arbeitete und während er weg war, habe ich die dann tags gelesen.
Okay.
Deshalb war ich mit Emile Zola zum Beispiel viel eher bekannt als mit irgendeinem Kinder.
Oh. Okay. Ja, das klingt aber nach einer sehr, sehr spannenden und auch, wie du sagst, leidvollen Art und Weise, wie du groß geworden bist. Man sagt ja, oder dieser Satz, Theologie und Biografie hängen zusammen. Biografie ist Theologie. Wie würdest du sagen, ist das bei dir? Hat das einen Zusammenhang, deine Theologie und deine Biografie, dein Aufwachsen und die Art und Weise, wie du von Gott denkst und sprichst?
Ich denke schon. Ich bin einmal ja nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern waren zwar irgendwann mal gläubig, aber dann unter dem Druck des Staates ist vor allem Vater vom Glauben weggegangen.
Ja.
Wir haben in der Familie nichts erlebt, was da Glaube und Bibel und Gott anging. Ich bin also als atheistischer Jugendlicher aufgewachsen und auch besonders gefördert. Die sowjetische Regierung hat ja versucht, die vielen Völker des Landes zu kontrollieren, indem man prospektive junge Leute sehr früh in einem Alter von 5, 6, 7, 8 Jahren rausnahm, die besonders schulte, denen unzählige Möglichkeiten zur Verfügung stellte. Und das waren dann die Funktionäre der Partei.
Okay.
Und warum auch immer, ich bin in dieses Kader genommen worden.
Aha.
Ich war mit 15 Jahren fertig mit meiner Schule, habe angefangen, Physik und Mathematik zu studieren und sprach 5 Sprachen.
Okay.
Mit 15 schon?
Mit 15.
Ja. Wie kommt man mit 15 dazu, 5 Sprachen zu sprechen?
Ja, einmal sind diese Wanderungen, die wir da als Familie mitmachten. Ja, meine Haussprache war so ein ostpreußisches Platt. Mhm. Und dann die Umgebung, die erste Schule, es war kasachisch.
Mhm.
Dann kam Russisch dazu. Ja, und so ging es dann weiter.
Mhm. Große Leistung als 15-Jähriger, 5 Sprachen und du solltest studieren oder wolltest studieren. Wie ist es denn dann überhaupt mit dem Glauben gewesen? Weil du hattest ja gerade gesagt, die zukünftigen Funktionäre, die sollten ja eher nicht glauben. War das für dich da schon ein Thema, Glauben? Ja,
also ich bin, wie gesagt, in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen.
Mhm.
Und was bedeutete, dass der Glaube für mich nichts bedeutete?
Mhm.
Und die atheistische Propaganda hat uns ja weiß machen wollen.
Mhm.
Die Wissenschaft hat bewiesen, dass es keinen Gott gibt.
Dass es keinen Gott gibt.
Ich weiß noch, wie wir feierten, Gagarin feierte, als er von seiner Umrundung der Erde zurückkam und sagte, er habe Gott im Kosmos nicht gesehen.
Nicht gesehen, ja.
Ja, also eigentlich eine ungeheuer naive Vorstellung.
Mhm.
Aber für uns Kinder war das jetzt der große Beweis.
Mhm.
Ja, Religion, alles, was mit Religion zu tun hatte, es war ein Märchen.
Mhm.
Es war ein Märchen.
Und wann ist es in dein Leben gekommen? Wann hast du Gott erfahren oder Glauben gelernt? Ich meine, das muss ja dann.
Ich war, wie gesagt, Parteifunktionär.
Mhm.
Schon als Jugendlicher in der Jugendparteiorganisation und war da zuständig für Propaganda.
Mhm.
Ich war wohl immer schon jemand, der
Öffentlichkeitsarbeit, haben wir gerade gehört, genau.
Der Leute gerne versuchte zu überzeugen.
Ja.
Und eines Tages wurde ich zum Rektor der Schule, zum College-Leiter eingeladen und der sagte mir, da haben sich mehrere Jugendliche beworben, und die kommen von den Baptisten, wobei ich zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung hatte, was ein Baptist ist. Ja, und mein Auftrag war, sie von ihrem Glauben wegzubringen und dann dürften sie studieren. Hm. Ich habe so den Eindruck, das waren seine Verwandten.
Hm.
Und sonst hätte man als Baptist sowieso keine Chance gehabt, da an der Universität anzudocken. Ja, und dann begann das Gespräch mit den Jugendlichen. Ich habe mich sehr gut vorbereitet.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel das gesamte Feuerbachsche Werk geschluckt, um gegen Religion Argumente zu haben.
Mhm.
Ich habe mich mit der historisch-kritischen Arbeit an der Bibel beschäftigt. Ich war sehr, sehr gut vorbereitet.
Mhm.
Und im Gespräch mit diesen Jungs war sehr schnell deutlich, sie kamen intellektuell überhaupt nicht mit. Sie verstanden zum Teil meine Fragen erst gar nicht.
Mhm.
Und dann irgendwann einmal sagte einer dieser Jugendlichen, ob ich schon mal die Bibel gelesen habe. Dann sagte ich, nein, ich habe viele Märchenbücher gelesen, dies habe ich noch nicht gelesen. Daraufhin hat er mir gesagt, Sie sind doch Wissenschaftler, angehender Wissenschaftler. Ja, sage ich, das bin ich in der Tat. Ja, wie kann ich ein Dokument für Nonsens erklären, wenn ich es selber nie gelesen habe? Da packte der mich an meiner Ehre, meinem Ehrempfinden. Habe ich gesagt, ja, würde ich, ich lese mal die Bibel und dann reden wir weiter. Bin zur Bibliothek und die Bibliothekarin hat sofort ihre Stimme sehr leise gesetzt und sagte, ja, nicht so laut bitte.
Nicht so die Bibel
ist,
reden.
Gibt es denn die Bibel in der Bibliothek? Ja, natürlich gibt es welche, aber die steht im Giftschrank.
Ja.
Und das ist ein ganz gefährliches Buch. Meine ganze ideologische Unterfütterung, die Bibel ist ein Märchen, zerbröckelte in einem Augenblick. Und dann bin ich zur nächsten Bibliothek und ich bekam es nirgendwo ausgehändigt. Ein sehr gefährliches Buch.
Ein sehr gefährliches
Buch. Bis ich dann in der Geheimpolizei beim Offizier landete und er sagte, was machen Sie hier? Sie laufen durch die Stadt und suchen da nach der Bibel.
Ja.
Das darfst du gar nicht. Ja, warum nicht? Ja, diese Bibel, die verändert das menschliche Denken und die Menschen werden wie Zombies, die werden zombiert. Das darfst du gar nicht lesen. Ja, Moment mal, habe ich ihm die Geschichte erzählt, warum ich sie suche. Und dann kam dieser Satz. Und der war wohl entscheidend für meine Suche nach Gott. Er sagte, was glaubst du, hat Karl Marx die Bibel gelesen? Sag ich, nehme an, ja. Und Friedrich Engels? Ich gehe davon aus. Und Wladimir Lenin? Ja, sage ich, ja sicher, mit Sicherheit.
Ja.
Und dann sagt er, meinst du bist klüger wie die? Sie haben es gelesen, sie haben es für Nonsens erklärt und du musst ihnen einfach glauben. Das war der unwissenschaftlichste Satz, den man sich denken kann.
Ja, auf jeden Fall.
Du musst ihnen glauben. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Bin zu meinen Baptisten gegangen, haben gesagt, ich kann mit euch nicht mehr reden, ich habe die Bibel nicht gelesen, ich finde auch keine, mir wird sie nicht ausgehändigt. Und der eine Jugendliche zockte einfach aus der Tasche so ein kleines Neues Testament und sagte, wenn du es mir zurückgibst, dann kannst du es haben zum Lesen. In einer Nacht habe ich das Neue Testament durchgelesen. Und ich fühlte mich belogen. Ja, an jeder Seite dieses Neuen Testaments, das, was ich da las, war ein völlig anderes Buch als das, was man mir erzählt habe. Und bin dann zu den Jugendlichen, habe gesagt, gibt es eine andere Bibel? Das ist die einzige oder gibt es noch eine andere? Nee, das ist die einzige. Das ist die
Bibel. Das ist das, ja.
Das Neue Testament.
Ja.
Ja, und dann begann ein völlig anderes Gespräch mit den Jugendlichen und vor allem mit Gott.
Wow, stark. Wie alt warst du da zu der Zeit?
Ich war zu der Zeit 17.
Okay.
Ja, und dann kam es zu einer entscheidenden Begegnung, weil ich konnte das, was mir die Jugendlichen erzählten, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Spirituelle Vorstellungen, die passten nicht in meinen Kopf. Ich war so auf Rationalität und Argumente gesteuert, dass die, wenn sie von Glauben sprachen und Jesus hat sich uns offenbart, das waren Sätze, mit denen ich überhaupt nichts anfangen
konnte. Ja, ja.
Und dann kam es zu dieser Schicksalsbegegnung mit einem Priester im orthodoxen Kloster.
Yeah.
Auf der Suche nach Gott bin ich eines Tages in das einzig funktionierende Kloster in Estland, wo ich lebte, gegangen. Und da war dieser Priester und er fragte mich, was ich mache. Und ich sagte, ich studiere Physik und Mathematik. Und okay, und was ich da im Kloster suchen würde, ja, ich will Gott verstehen und ich kann nicht an Gott glauben. Und dann sagte er zu mir, was machst du denn so als Student? In Russland, in der Sowjetunion musste man als Studierender in den Elite-Universitäten immer an Projekten beteiligt sein. Da sagte ich, ja, ich bin in der Arbeitsgruppe meines Professors und wir arbeiten an einem Empfangsgerät, um die kosmischen Wellen interpretieren zu können. Wir suchen nach den Planeten da drauf.
Ja, ja.
Dann sagt er, und Sie glauben nicht? Sag ich, natürlich, gerade deshalb. Er sagt, ich habe auch Physik studiert.
Oh.
Aber an der anderen Elite-Universität in Moskau. Das war zunächst einmal ein Riesenschocker. Da stand vor mir ein Priester, Priestergewand Und er hatte genauso wie ich Physik studiert. Und dann sagte er, Sie arbeiten an dem Projekt und Sie glauben nicht. Sagen Sie mal, hören Sie Musik? Da sage ich, schon immer wieder. Na, jetzt? Nö. Ja, aber Radio Moskau überträgt gerade die 5. Sinfonie von Schostakowitsch. Die ist hier in der Luft. Sie hören nichts? Da sage ich, ich habe nur keinen Empfänger hier, kein Radiogerät. Ja. Aha, sagt er, kein Empfänger, keine Wirklichkeit. Und dann macht er das Gleiche nochmal mit Fernsehwellen. Und für mich war das ein Schock. Ich arbeitete ja an so einem Empfängnisgerät, Empfänger. Und dann sagte er, der Mensch, der ohne Gott lebt, dessen Geist ist in ihm tot, und zwar dank seiner Übertretungen und Sünden.
Ja.
Ihre Antenne ist abgebrochen.
1. Korinther 2, genau.
Das war für mich ein Argument. Gegen dieses Argument hatte ich keinen mehr. Und dann gab es ein langes Gespräch, wie man jetzt diese Antenne wiederherstellen könnte. Es dauerte noch ein ganzes Jahr, bis ich dann eines Tages in meiner Studentenbude gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, ist deine Antenne nicht abgebrochen. Meine schon, aber deine nicht. Gib mir jetzt ein Signal deiner Existenz. Und ich war Boxer, ja, in der Zeit aktiv Boxen betrieben. Und auf einmal haut mir jemand, wir nannten das, ja, Schlag mit der Rechten, haut mir jemand in die Schulter. Und ich fiel auf den Boden, lag da, niemand war im Raum, ich hatte nicht gesoffen. Ich war ganz normal bei mir.
Yeah.
Es fand etwas Irrationales statt. Ja, aber auf meine Bitte hin. Und bis heute spüre ich diesen Schlag.
Okay, Gott hat dich geschlagen. Also ja, denk mal gleich an also auf die Wange dann, oder?
Nee, in die Schulter.
In die Schulter. Okay.
Zwar
nicht die Hüfte dann, wie am Jabok, sondern in die Schulter. Genau,
und ich spüre diesen Schlag immer noch. Das ist für mich so ein lebenslanges Zeichen. Ich bin da.
Wenn der Löwe brüllt, heißt es bei Hosea, dann wird auch der Bauer zum Propheten.
Ja.
Der Löwe hat dich angebrüllt, sage ich mal. Gott hat dich angebrüllt, dein Leben verändert. Ich wüsste nicht, dass du Physiker geworden bist, sondern Theologieprofessor. Aber da gab es sicher eine ganze Reihe Stationen nochmal drin. Also ich habe eben im ersten Gespräch verstanden, die Bibel ist ein gefährliches Buch, wenn sie weggeschlossen ist, wenn sie verknappt wird.
Ja.
Weil die Bibel scheint im westlichen Kontext überhaupt kein gefährliches Buch mehr zu sein. Sie ist überall erhältlich, du kriegst sie nachgeschmissen und es kommt nicht mehr zur Offenbarung. Die Bibel ist ein nicht beachtetes Buch, durch Nichtbeachtung in ihrer Existenz gestrichen worden. Also da war das Besondere, die Bibel ist ein kostbares Gut. Wie kann die Bibel wieder kostbar werden, wenn sie im Überfluss da ist?
Ich denke, dass die Bibel heute beim westlichen Leser und Zuhörer auf Muster, Gedanken und Interpretationsmuster trifft, die dem Hörer scheinbar bekannt sind. Also er liest ein Buch, er guckt in dieses Buch und er liest nicht, was das Buch sagt, sondern was er von der Schrift kennt. Das kennen wir aus den Gottesdiensten. Leute kommen in den Gottesdienst, hören eine Predigt und gleich nach der Predigt, wenn du dir dann fragst, was hat denn der Prediger gepredigt, das kann der allerheißeste Prediger sein, dann wissen sie es nicht mehr. Warum? Weil solche Sätze, Jesus hat dich lieb oder Gott ist ein Schöpfer, er hat die Welt geschaffen, ja, und so weiter und so fort. Und Gott ist ein Wesen, der sich der Evolutionstheorie nicht fügt und was weiß ich was. All diese gedanklichen Muster setzen im westlichen Menschen. Und er glaubt zu wissen, obwohl er es nicht weiß. Bei mir war es ja genauso. Man hat mich ja geprägt. Das heißt, ich dachte, ich weiß, was die Bibel ist. Und die große Überraschung war, das habe ich im Neuen Testament nicht vorgefunden. Jesus ist der Vater des modernen Revanchismus, wurden wir belehrt. Er ist der Freund der Reichen und ich lese das Lukas-Evangelium und heule fast jede paar Minuten. Ja. Dieser Jesus ist völlig anders.
Ja.
So, ich würde sagen, was wir brauchen eine Entkirchlichung der Schrift.
Und wie geht das? Wie geht die Entkirchlichung der Schrift? Also wie, dass sie neu gelesen wird, dass wir eine tatsächliche Relektion haben?
Ja, wir haben ja das Wort Evangelisation zu einem theologischen Grundbegriff gemacht, der das Evangelium oder das Neue Testament zu den Menschen bringt. Und die Leute hören das Evangelium nicht mehr. Ich habe vorgeschlagen in einem meiner populären Bücher, dass wir dieses Wort Evangelisierung ganz aufgeben. Weil das Wort Evangelisieren deutet einen Kommunikationsvorgang an, der gestört ist von Anfang an. Und zwar durch die Gedankenwelt derer, die jetzt das Evangelium empfangen sollen. Ich nutze jetzt das Wort Gospeling. Und Gospel ist nicht das englische Wort. Es kommt eigentlich aus dem Germanischen und meint Godspell. Ich erzähle die Geschichte Gottes. Und diese Geschichte Gottes kann ich nur erzählen als meine Geschichte mit Gott. Ja, dieses persönliche, der persönliche Zugang, der bei mir alles öffnet. Also mit anderen Worten, es würde uns gut tun, wenn wir die Predigt, also diese intellektuelle Rede mit drei Haupt- und sieben Nebenpunkten, wenn wir diese Rede ersetzen würden durch Zeugnisse.
Ja, also das kommt mir gleich bekannt vor, weil in der modernen Marketingsprache ist schon seit 10, 12 Jahren ja dieser Begriff Storytelling. Also wir müssen Geschichten erzählen, damit wir eine Marke, eine Brand an den Start bekommen. Und bei dir höre ich jetzt, dass Evangelisation eigentlich so nach Storytelling sich weiterentwickeln muss.
Ganz bestimmt. Und da, wo Evangelisation greift, ja, zum Beispiel in der Zweidrittelwelt, ja, in Zentralasien, in Afrika, ist die Evangelisation nichts anderes. Und bei uns war es genauso. Als die irisch-schottischen Missionare hier zu uns nach Deutschland kamen, haben die nichts anderes gemacht. Die katholischen Bischöfe, die kamen hier hin und haben Dogmatik weitergegeben, haben feste Glaubenssätze versucht, den Germanen aufzubürden. Und wir sind über den Rhein nicht gekommen. Wir sind einfach auf der Westseite des Rheins geblieben.
Yeah.
Und wir sitzen heute hier auf der Ostseite.
Yeah.
Und das hier, dieser Teil Deutschlands oder der germanischen Stämme, wurde hier jahrhundertelang nicht evangelisiert. Und dann kamen die
Schotten.
Und die erzählten wieder die Geschichte. Sie erzählten, sie lebten sie eigentlich mit den Menschen.
Yeah.
Das Ergebnis war faszinierend. Und heute haben wir auch auf diesem Teil, jetzt auf dieser Seite des Rheins, ja eigentlich Christen, auch wenn nur nominell.
Vielen Dank für diesen kleinen Ausflug jetzt. Wir waren kurz bei der Bibel jetzt hängen geblieben, über ihre Wertigkeit, ob man sie, warum sie wirkt, wenn sie weggesperrt wird sozusagen und sich dann trotzdem ihre Kraft entfaltet, und über Gospeling, das Neuerzählen der Schrift als Story. Wie wurde ein junger Mann, der nie Kinderbücher gelesen hat, der überhaupt keine Bücher am Anfang hatte, der in Leid und Elend aufgewachsen ist, zu einem anerkannten Professor für Theologie? Mal ein paar Wegmarken. Du bist jetzt Christ geworden mit 17, habe ich jetzt verstanden. Wie bist du auf diese geistliche Laufbahn denn gekommen? Kannst du noch mal ein paar Wegmarken sagen?
Also zunächst einmal bin ich den Sowjets dankbar. Sie haben aus einem Dorfjungen einen akademisch, intellektuell, hochinteressierten und hochgebildeten Menschen gemacht. Ja, also mit 18, 19 war ich um Welten besser gebildet als der große Durchschnitt der 5% Gebildeten in meinem Land. Und ich kann es ja heute vergleichen. Ich habe ja da gelebt und ich lebe hier. Wenn ich zum Beispiel die Bücher mir vor den Augen führe, die ich gelesen habe aus der Welt der Philosophie, der Literatur und so weiter und so fort. Mein 18-jähriger Sohn hat das alles hier nicht gehabt. Das heißt, ich hatte eine enorm wichtige humanistische Vorbildung. Die Sowjets hatten damit Pläne verfolgt. Aber Gott hat ja seine Pläne. Und die Umkehrung dieser Prozesse in meinem Leben, ja, so quasi aus dem Saulus wird ein Paulus, ist auch deshalb so intensiv geworden und auch so effektiv, wenn man so will, ja, weil diese Geschichte davor lag. Wäre sie nicht gewesen, dann wäre vieles in meinem Leben so nicht geworden.
Da kommt mir der Vergleich zu Paulus, der hat ja auch eine sehr fundamentale Ausbildung gehabt, es hat das römische Bürgerrecht gehabt, der hat den, hatte Zugang zur Bildung und zu intellektuellen Kreisen und die ganze Basis, das hat dann Gott benutzt, um da was draus zu machen. Okay, wie ging es dann weiter? Eben hatte ich noch Estland gehört, wie bist du nach Deutschland gekommen, wie ging es weiter mit deinen Markern?
Ich war 12 Jahre alt, als meine Eltern versucht haben, nach Ostpreußen zu ziehen, nach Königsberg. Wir sind auch sogar dahin geflogen, alles verkauft, alles sitzen lassen und dann nach Ostpreußen, nach Königsberg geflogen. Aber wir durften da nicht siedeln. Man gab uns dann wenige Stunden, Ostpreußen wieder zu verlassen. Und dann sind meine Eltern über Lettland auf der Suche nach einem, sag mal, nach einer osteuropäischen, nach einer westsowjetischen Heimat im Baltikum in Estland hängen geblieben. So sind wir in Estland gelandet. Da bin ich zur Schule gegangen, meine Schule auch fertig gemacht, da bin ich dann zur Universität gekommen und so weiter. Also meine Geschichte ist auch deshalb so intensiv intellektuell gelaufen, weil ich jetzt quasi wie die Sowjets in einem für sie feindlichen Lager war. Die Esten sind ja bis 1959 in den Wäldern gesteckt und haben die Sowjetunion abzuschütteln versucht. Die Esten waren total anti-sowjetisch eingestellt. Und eine Allianz zwischen Deutschstämmigen und Esten war für die Sowjets das Letzte, was sie sich gewünscht hätten. Und deshalb gab es auch die Förderung. Ja, also vieles in meinem Leben ist, wenn man so will, politisch bedingt gewesen. Ja, natürlich war das nicht jetzt religiös bedingt, aber es war politisch bedingt. So, ich bin dann zum Glauben gekommen, mit 18 getauft worden, und mit der Taufe entstand dann eine Hetzjagd auf mich als jungen Parteifunktionär ohnegleichen. Ich wurde dann, die Universität konnte ich nicht fertig machen, man gab mir dann eine Chance, noch eine Ingenieurschule zu besuchen, die ich dann im Schnellverfahren absolvierte, bin heute vom Beruf Ingenieur. Und dann auch einberufen in die Sowjetarmee, und die habe ich verweigert. Ich habe die Sowjetarmee verweigert. Damals gab es Konflikte zwischen China und der Sowjetunion. Da wurde gekämpft an der Grenze. Und bei uns in unseren Kreisen hieß es, wer jetzt als Christ einberufen wird, der kommt an die Front und der sowieso erschossen wird. Dann habe ich das Militär verweigert, landete im Arbeitslager, und da wurde ich schwer misshandelt, habe fast meine Gesundheit verloren, bin dann eigentlich nach Hause geschickt worden nach 2 Jahren, um zu Hause zu sterben. Und kam dann ziemlich gebrochener Mann, kam zu Hause an, ohne Haare, alles war verbrannt. Mein Gesicht war total verbrannt durch eine Explosion, in die man mich gesetzt hatte. Und nach einem halben Jahr im Koma liegen, kaum beweglich, kam ich zu Hause an in Estland. Und weil ich in dem Zustand war, habe ich beschlossen, ich verkaufe meine recht große Bibliothek und ich gehe jetzt von Dorf zu Dorf evangelisieren.
Okay.
Und das habe ich dann gemacht. Und wenn du dann so einen Krüppel vor dir siehst, der immer noch strahlt und sagt, Jesus hat mich liebt und so weiter und so fort, das hat einen Effekt ohnegleichen. Viele Leute kamen zum Glauben. Und ich wurde wieder verhaftet und wir bekamen dann eine kurze Ausreisezeit und wurden abgeschoben. Und so landeten wir in Deutschland. Meine Eltern, deutschstämmig, wollten immer ausreisen. Die haben ihren ersten Antrag noch in den 50er Jahren gestellt. Aber es ist nie geworden. Und dann letztendlich durch diese Geschichte wurde die gesamte Familie abgeschoben. So landeten wir hier in Deutschland.
In welchem Jahr war das?
1976.
1976, genau. Da war ich zarte ein Jahr alt.
Naja, Mensch. Ja. Du siehst doch jetzt doch ganz zart jünger aus als ich.
Danke, genau.
Ja. Das hat schon lange keiner mehr zu dir gesagt, oder?
Ja. Ganz zart. Nicht, nee, ganz, ganz zart auf jeden Fall nicht.
Okay, du bist in Deutschland angekommen. Wieder ein neues Land, wieder eine neue Sprache. Sprachen zu lernen fällt dir leicht. Und ja, was, sag doch mal, ein wichtiger Marker in Deutschland. Du bist, ich weiß von dir, dass du irgendwann mal so eine Art Missionswerk gegründet hast, Logos. Aber da gab es ja noch ein paar Zwischenschritte. Vielleicht mal kurz so die antickern, diese Schritte.
Genau, also ich kam nach Deutschland an. Ich war mit einer Deutschstämmigen in Estland verlobt. Und als ich hier ankam, die hatte mich nicht gesehen, nach dem, was da im Lager passierte. Und als sie mich sah, da hat diese Frau gesagt, ich kann dich nicht heiraten. Ich kann das Gesicht nicht küssen. Auf jeden Fall besuchte sie mich in dem Durchgangslager in Unamassen und teilte mir mit, sie kann mich nicht heiraten. Also ich würde zu fürchterlich aussehen, muss ich ganz offen sagen. Ich hätte mich auch nicht geheiratet. Ja, ich nehme sie auch nicht übel. Aber das war so ein Schock, dass ich mich zurückzog und meinen Eltern mitteilte, ich verlasse jetzt Deutschland. Ich gehe wieder zurück. Es bringt ja gar nichts. Lieber sterbe ich ja im Dienst, als dass ich hier herumhänge und die Leute mir mitteilen mit dem entstellten Gesicht und so. Ja, und mein Vater, der war zu dem Zeitpunkt schon Christ, er sagte, ja, Jung, du kannst gehen unter einer Bedingung, dass Gott das klar macht. Und dann bin ich ins Fasten und Beten gegangen und in der dritten Nacht werde ich geweckt von einer Stimme. Ich bin bis dahin habe ich, also audel, also jetzt laut sprechend Gott nie gehört. Ja, und ich höre die Stimme und die Stimme sagt, du wirst mit deiner Familie nach Bergneustadt gehen und wenn du da ankommst, dann soll die Gemeinde fasten und beten und da wirst du Jugendpastor und ich werde zeigen, dass dein Platz in Deutschland ist.
Really?
Ja.
Ja.
Das war die Geschichte und die das konnte ich erstmal nicht ernst nehmen. In dieser Story waren eine ganze Reihe unlogische Schritte. Ich sprach kaum Deutsch und sollte in einer deutschen Gemeinde Jugendpastor werden. Die Gemeinde Bergneustadt, evangelisch-freikirchliche Gemeinde Bergneustadt, ist eine Brüdergemeinde. Da gibt es gar keine Pastoren. Also das Ganze war ziemlich unlogisch. Und ich ging auf die Suche, habe dann mit meinen russlanddeutschen Brüdern geredet und diese erzählten mir, das ist also auf jeden Fall vom Teufel.
Ja.
Die Stimme ist vom Teufel. Vergingen 10 Tage, Vater hat mich nicht gehen lassen, er sagte, ja, jetzt müssen wir es erstmal aufklären. Und dann nach 10 Tagen taucht bei uns in Unamassen ein Christoph Volker auf. Er war Hausvater in der Bibelschule Wiedenest und zugleich Gemeindeleiter der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Er suchte einen Hans Reimer und dann führte man ihn zu meinem Vater. Mein Vater heißt Johann. Und er sagt, das muss ein junger Mann sein, so ungefähr 20, 22, 24 Jahre alt. Ja, das ist mein Sohn. Und dann trafen wir uns. Und der Christoph sagte mir, wir haben so viele Ausländer in Bergneustadt und Umsiedler und was weiß ich, Türken. Wir brauchen einen Mann, der jetzt eine Jugendarbeit beginnen würde. Wir suchen nach einem Jugendpastor und braucht das Wort. Wir suchen einen Jugendpastor. Und im Gebet hat Gott uns klargemacht, wir sollten dich darum fragen. Könnt ihr vorstellen, wie es mir ging?
Ja.
Ja.
Und wir sind dann Ende Juli 1976, jetzt ungefähr in dieser Zeit, hier in Bergneustadt angekommen. Ich habe der Gemeinde gesagt, sie muss fasten und beten, wenn wir unsere erste Jugendstunde machen. Und die haben wir dann bei uns in der Wohnung gemacht, hier in der Danziger Straße, ganz in der Nähe. Und wir haben da auf der Straße die Leute eingeladen und da kamen auch Türken und Russlanddeutsche und Deutsche und Deutsche. Auf jeden Fall war es ein bunter Strauß von Mensch und mein Deutsch war fürchterlich. Aber ich habe dann versucht zu reden. Vor allen Dingen dass der Gesang dann. Ich spielte Gitarre, kannte aber nur uralte deutsche Choräle. Und dann habe ich dann mit meiner Gitarre versucht, in Deutsch zu singen und die beömmelten sich alle. Die haben sich fast kaputt gelacht. Ja, die Rose sah uns in meinem Garten. Was für ein Segen, was für ein Segen. Solche Lieder. Ja, ich war auf jeden Fall verzweifelt. Diese Meute, die lachte mich aus. Es war eine fürchterliche Atmosphäre, von wegen Evangelisation. Und je länger das dauerte, die Agonie dieser Stunde dauerte, desto deutlicher standen die Worte meiner russlanddeutschen Brüder vor mir. Das war eine Stimme des Teufels, die dich hier hingebracht hat. Vor lauter Verzweiflung schrie ich in den Saal hinein, du dich bekehren wollen? Du hier nach vorne kommen? Du auf deine Knie gehen und Gott dein Leben geben? Auf einmal erhebt sich hinten im Raum ein Kleiderschrank, fast 2 Meter hoch. Und wackelt, Tränen übergossen nach vorne, wirft sich auf seine Knie und alles war still. Wusste ich, dass das der quasi Mafia-Boss hier aus Beck-Neustadt ist. Ja, Jugendbanden. Und er stand auf seinen Knien, bat um Gott um Vergebung und so weiter und so fort. Und dann ging was los. Die Stunde war zu Ende und bis Ende August bekehrten sich um die 40 junge Leute. Türken, Deutsche, ja, und die riefen mich an, ich bekehren müssen, ich in der Hölle sitzen, du kommen sofort. Ich habe nichts dafür gemacht. Ich lief nur von einem zum anderen und habe die also zum Glauben geführt. Das waren die ersten Stunden dieser Gemeinde.
Okay, wo wir jetzt hier drin sitzen. Okay, also wir sind gerade hier in Berg-Neustadt und in dieser Gemeinde, wie wir auch schon gesagt haben.
Wow. Und das war bis Ende August so. Und die Gemeinde freute sich, wir hatten einen super Empfang in dieser Brüdergemeinde. Und dann Ende August hat Gott dann zu mir auf einmal gesagt, du musst jetzt Bibelschule anfangen. Und ich sprach aber kaum Deutsch, schlecht Deutsch. Bin dann zum Bibelschulleiter und sagte zu ihm, ich muss jetzt hier anfangen. Christoph Volker war mit zu mir. Er versuchte mich zu überzeugen, dass das in Deutschland so nicht läuft, dass man im März schon seine Bewerbung abgeben müsste und nicht Ende August. Ja, weil im Oktober schon das Studium beginnt. Und ich habe dann gesagt, so, der oben hat gesagt, ich komme. So, und genauso lief es dann. Jemand sagte ab, da war ein Platz frei. Es gab einen Sponsor, den ich bis heute nicht kenne, der meine Zeit bezahlt hat. Und dann war ich auf der Bibelschule und habe 3 Jahre Bibelschule gemacht.
Wow. Also der Start war ja erstmal, könnte man sagen, mit Wunder und Zeichen, starke Erfahrung der Kraft Gottes, Leute kommen zum Glauben, also eine Grunderfahrung, dass Gott handelt und wirkt. Das haben ja heute viele gar nicht mehr so. Die kommen zum Glauben in irgendeiner Weise, aber ohne Erfahrung der Kraft, ohne Erfahrung der Souveränität Gottes, dass er handelt. Warum das so ist, ist vielleicht ein anderes Thema. Oder hast du eine kurze Antwort dazu?
Ja, also meine Antwort wäre, und das ist in meinem Leben, bei all dem, was ich mit Christus erlebt hatte bis dahin, auf der Bibelschule, auf einmal alles in Frage gestellt worden. Nicht von dem, was ich da hörte. Ich verstand sowieso nur die Hälfte. Ja, aber von einer Grunderfahrung. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Mittel. Meine Eltern wollten nicht, dass ich zur Bibelschule gehe. Die gaben mir nichts. Und ich habe jeden Morgen aufstehen müssen und dann einen meiner Kommilitonen um Zahnpasta anzuflehen. Wenn ich das nicht nahm, dann haben sie gesagt, hey, irgendwie stinkt es hier nach Russen. So, Deutsche können ja sehr direkt sein.
Ja, sehr.
Ja, und das lief dann monatelang, bis ich vollkommen verzweifelt war. Ich habe gesagt, so, Herr, ich bin Ingenieur vom Beruf. Ich kann jederzeit hier arbeiten. Ich werde LKW-weise Zahnpasta in diese Bibelschule bringen. Aber ich mache das nicht mehr mit. Es ist Schluss, ich gehe jetzt. Und wenn man so mit Gott mal schimpft, dann hat man auch ein gutes Gefühl. Man hat so einen Friedensersatz im Herzen. Und ich war kaum fertig, läuft ein Freund von mir, Dieter Drexler, der spätere Leiter der Bibelschule Bad Gandersheim, bei mir rein und sagt, du, ich brauche dringend 20 D-Mark, dringend, komm, lass uns beten. Und ich sage zu ihm, für dich bete ich schon, für mich nicht. Und dann haben wir gebetet und dann nächsten Tag kommt er rein mit dem Kuvert, genau 20 D-Mark, genau wie wir gebetet haben. Bei dir liegt auch ein Kuvert in deinem Postfach, aber viel dicker. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt, sicherlich kennt ihr es, Gang nach Canossa. Okay. Also das Gefühl, ich kriege jetzt eine versetzt, will ich leblang nicht vergessen. Und ich bin zu meinem Postfach, habe dieses Kuvert da aus dem Postfach genommen, da liegen darin 30.000 D-Mark. Es gab den 1.000 D-Mark-Schein. 30.000 D-Mark. Und laut, ich höre laut, wie Gott mir sagt, du Dümmerchen, ich will dich doch erziehen. Du meinst, ich kann dich nicht mit Geld eindecken? Von oben bis unten. Geld ist für mich kein Problem. So, und jetzt entscheide dich. Geld oder meine Schule? Und dann habe ich gesagt, ich fiel auf meine Knie, fing an zu heulen. Die Leute kamen von überall. Der Russe heult, dem Russen musste man helfen. Ja, und ich bin dann irgendwann mal aufgestanden von meinen Knien. Und habe diese 30.000 D-Mark in die Postfächer meiner Kommilitonen gesteckt und bin am nächsten Morgen wieder gegangen, Zahnpasta betteln. Das habe ich nur ein halbes Jahr lang gemacht. Bis dann einer der Studenten sagte zu mir, sag mal, wieso nimmst du nicht gleich eine ganze Tube? Ja, wie gesagt, ich danke, dass du es jetzt gemerkt hast. Ja. Und dann war die Geschichte auch zu Ende. Dann gab es Zahnpasta und es gab auch Mittel und so. Meine Antwort auf deine Frage, Klaus, ist, wir wagen es nicht mit Gott in den Niedrigkeiten und kleinen Momenten unseres Alltags zu leben. Diese Zahnpasta-Lektion ist bezeichnend. Ja, Gott will mir was beibringen. Er will, dass ich ein Wunder erlebe. Es sind da nur noch ein paar kleine Jahre vergangen und dann habe ich in Litauen die Gründung der Litauischen Christlichen Universität unterschrieben, mit einem Einsatzbudget von 2 Millionen US-Dollar. Hatte ich Geld? Ich hatte kein Geld. Null.
Ich erinnere mich, also das ist jetzt eine Schlüsselgeschichte für mich, weil wir haben ja öfters zusammengearbeitet, Johannes, und eine deiner Geschichten ist ja immer, bist ja umgeben von Menschen, die nicht so einen Glauben haben wie du, die nicht diese Erfahrung gemacht haben. Und die dann sagen, nee, das geht auf keinen Fall, das ist nicht okay, wir versuchen Gott und funktioniert nicht und dafür haben wir keinen Glauben. Und einer deiner Sätze war dann immer, ist okay, wenn ihr keinen Glauben habt, ich glaube für euch mit, gebt mir euren Unglauben, ich glaube für euch mit. Also dieser, ich glaube für euch mit, das spielt keine Rolle, wir gehen trotzdem nach vorne. Also das hat mich immer beeindruckt und jetzt könnte ich sagen, das war das Schlüsselerlebnis dazu.
Ja. Also das sind so so eine Zahnpasta-Geschichte ist natürlich nicht das Haupterlebnis in der Bibelschulzeit. Aber für mich war das eine prägende Erfahrung. Gott lässt mich nicht einfach hungern oder Gott lässt mich nicht ohne Geld. Und wenn das trotzdem passiert, dann steht dahinter ein Plan. Ich bin ja sein Kind. Er will mir was beibringen. Er will mir beibringen, dass ich im Vertrauen lerne. Und dann wird's schon.
Jetzt ist so, du bist Professor Johannes Reimer und erzählst jetzt Geschichten, die auch irgendein naiver Charismatiker in seiner hochreligiösen Phase genauso erzählen würde, dem wir aber nicht glauben würden, weil wir solche Geschichten gehört haben und sie haben meistens nicht gestimmt. Dir glauben wir, weil du jetzt deine Erfahrung deines ganzen Lebens dahinter steckst und trotzdem erzählst du das ganz einfach. Und man könnte dich ja auch in die naive Schublade stecken, wo jemand da was interpretiert und vielleicht ein bisschen dazu erfindet und das Ganze noch gut kommunizieren kann und damit auch vielleicht noch ein bisschen Geld verdient. In Amerika wärst du sicher schon ein Multimillionär. Ja, jetzt bist du in Deutschland, dann ist es nicht ganz so heiß. Ne? hast du dir das bewahren können, jetzt auf deinem Weg, sagen wir, der ja auch intellektuell ist, der prägend wurde,
Also ich würde sagen schon. Für mich waren alle Schritte meiner akademischen Karriere mehr oder weniger eingebunden in solche Erfahrungen mit Gott. Ich habe promoviert, nicht weil ich jetzt Bock hatte auf einen Doktor, sondern weil wir in Litauen in Evangelisationen nach der Unabhängigkeit Litauens eine christliche Universität ins Leben rufen wollten und sollten und haben. Und ich musste ständig vors Parlament, weil es im katholischen Land eine protestantische Schule war und wurde immer Doktor genannt, bis ich eines Tages gesagt habe, lieber Herr, ich kann nicht mich ständig entschuldigen. Keiner glaubt mir, dass ich Hänschen Reimer eine Universität gründen will. Ja. Und dann sagte mir der Heilige Geist, dann promovier doch. Und das war dann der entscheidende Schubser. Mhm. Ja, dann promovier doch. Und wenn man schon promoviert, dann sollte man auch so promovieren, dass das was ist. Mhm. Und als ich dann nach der Suche bei David Bosch gelandet bin, es war, höher ging es nicht für Missionswissenschaft, das war die Koryphäe überhaupt. Und dann trafen wir uns hier in Hermannstadt, in Hermannsburg, Hermannstadt, in Hermannsburg. Und David hörte sich meine Geschichte an und sagte dann, ja, könnte mir vorstellen, aber ich kann dich nicht nehmen. Ich habe so viele Studierende. Ich kann dich nicht nehmen, Johannes. Das wäre einfach dumm, das jetzt zuzusagen. Ich war ein bisschen enttäuscht und dann sagte dieser berühmte Theologe, Schüler von Karl Barth, hat bei Karl Barth promoviert, er sagte, wir beten noch zusammen und ich segne dich. Da kannst du gehen. Und dann geht er auf seine Knie. Also dass so ein berühmter Theologe auf einmal kniet.
David Bosch.
David Bosch. Das war sowieso eine Erfahrung an sich. Und dann fängt er an zu beten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn alte Leute dann irgendwo bei Adam und Eva anfangen und irgendwo dann bei Paulus in Rom enden. Also ein ewiges Gebet. Das Gebet war lang, lang und länger und ich hatte den Eindruck, der erwähnt jetzt die halbe Welt, was macht der da? Ja, dieser berühmte David Bosch. Dann war ich dran und dann habe ich zwei Sätze gesagt, dann Amen und wir von Knien aufgestanden und der guckt mich an. Tränen gefüllte Augen und sagt, ich kann nicht anders. Ich muss dich nehmen. Ich kann nicht anders. Ich muss dich nehmen. Ich kann dich nicht nehmen, weil ich dich nicht nehmen kann, menschlich gesehen. Und dann fragte ich aber Dr. Bosch, warum? Der oben hat gesagt, ich muss. Und so bin ich dann ins Programm mit David Bosch gekommen. Und ich könnte jetzt viele andere Geschichten erzählen, Schritt für Schritt, immer wieder Entscheidungen, mit denen ich nichts zu tun hatte. Wenn mir jemand gesagt hätte, du promovierst bei Bosch 1995 und im gleichen Jahr wird die Universität dich zum Professor machen. An einer Universität, wo man erst Assistenzprofessor ist, dann Associate Professor ist, das ist ein langer Weg zur Freiheit. Long journey to freedom. Ja, und die Universität wird all das überspringen und wird mich mehr oder weniger auf diesen Lehrstuhl setzen von meinem großen Doktorvater. Dann hätte ich gesagt, ihr spinnt alle miteinander. Das ist vollkommen unlogisch.
In welchem Land sind wir gerade mit David Bosch? In Südafrika?
Das ist Südafrika, ja.
Und ein bisschen was von deiner Geschichte kenne ich ja noch. Du bist ja dann auch mal kurz am Theologischen Seminar der Baptisten gewesen. Dann bist du nach Amerika gegangen und hast dort einen Master gemacht.
Ja.
Ist richtig?
Ja.
Achso, und nachdem kam dann, okay, jetzt der Sprung nach Südafrika.
Genau, also ich bin nach meiner Zeit in Wiedenest, bin ich ordiniert worden zum Pastor im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, aber in Gemeinden mit brüdergemeindlicher Vergangenheit. Ja, also die Gemeinde Crailsheim war das und in der Gemeinde Crailsheim war es Baptisten und Brüdergemeindler. Ich merkte aber im Gespräch mit einem im Bund bekannten Menschen, Schäfer, dass mir einfach Wissen fehlt. Und deshalb bin ich dann nach Hamburg gegangen. In Hamburg traf ich damals auf eine ziemlich harte, liberale Linie. Hm. Ja, der unser Neutestamentler, wir haben eines Tages zum Geburtstag das Neue Testament, wie er es für original und Gott gegeben hielt, zusammengeschnitten, da war es nur 3 Seiten.
Okay.
Ja, und das ihm zum Geburtstag geschenkt. Und er war natürlich sauer, klar.
Das glaube ich, ja.
Also die Situation war alles andere als jetzt nach meinem Herzen. Und deshalb habe ich gesagt, im 5. Jahr gehe ich, wir hatten so einen Kandidaten, 5. Jahr, da durftest du irgendwas ja für dich machen. Da gehe ich nach Amerika und bin dann aber hängen geblieben in Amerika und habe dann einen Master gemacht in Amerika.
Und du bist, hast mir mal erzählt, du bist ohne ein Wort Englisch zu können nach Amerika.
Das stimmt, ich sprach kein Wort, hi und how do you do und so, ja, aber ich habe nie Englisch in der Schule gehabt. Da bin ich ohne Englisch dahin. Und das war das nächste große Wunder. Ich habe eine Lehrerin zur Seite gestellt bekommen, ich würde sie für genial halten. Das heißt, mein Unterricht lief wie folgt ab. Das erste Buch, Englischbuch, hieß Bilder, Lexikon zu Wurzeln der englischen Sprache, griechisch-englische Begriffe. Dann gab es das gleiche mit Latein, dann gab es das gleiche mit Deutsch. Dann gab es sogar eins mit Russisch. Das heißt, 2 Monate später hatte ich ein Wort, Vokabular, Schatz in mir von mindestens 100.000 Worten.
Wow.
Ja, und ich habe angefangen irgendwann im Oktober und am 24. Januar hielt ich meinen ersten wissenschaftlichen Vortrag. Das Thema war der Sitz im Leben alttestamentlicher Prophezeiungen aus dem Alten Testament, Prophezeiungen aus dem Alten Testament in der eschatologischen Sicht des Neuen Testaments. In Englisch.
Wow. Ja,
aber wenn du das Englisch sagst, dann sind das nur deutsche Worte.
Ja, das stimmt. Das sitzt im Leben.
Das sitzt im Leben of the Old Testament texts in the eschatological view of the New Testament. All das war Deutsch, da musste ich nichts übersetzen. Das wusste ich. Ich musste natürlich sagen, dass ich dann angefangen habe zu predigen. Dann haben die Amerikaner die Hälfte nur verstanden, was ich da sagte. Mm. Ich sprach zwar Englisch, aber das Englisch war nicht ihr Englisch. Mm. Ich musste noch lernen, populär zu reden.
Stark. Ja, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein bisschen. David Bosch ist Missionstheologe an der Universität von Südafrika und ist vor allem für sein Buch Transforming Missions berühmt geworden. Es gibt es auch jetzt in deutscher Übersetzung, also da und da vor allem die 13 Paradigmen von sich verändernder Mission. Genau, also einfach ist dann bei einem tragischen Autounfall, war das 2000 oder?
Ja.
Genau, ist er ums Leben gekommen und hat sein Werk an der Stelle nicht fortsetzen können. Und genau, damit ihr einfach wisst, David Bosch, gerne mal das Buch zur Hand nehmen. Wie heißt es auf Deutsch? Transforming Mission?
Ja, sich verändernde Mission.
Sich verändernde Mission, ja, genau.
Eine schlechte Übersetzung.
Ja, super schlecht, aber genau.
Nicht das Buch selbst, sondern dieser Titel
ist
schlecht übersetzt. Ja, genau. Weil Transforming heißt, da wird etwas transformiert und weil während es transformiert wird, wird auch der Sachverhalt selbst transformiert. Mhm. Die Mission, Transforming Mission, transformiert die Welt und während sie die Welt transformiert, transformiert sie sich selbst. Mhm. Das kannst du aber nur in Englisch sagen, das kannst du im Deutsch nicht sagen, ist schwierig.
Ja, genau.
Du warst dann in Südafrika, wie lange Pastor? Wie lange Professor, nicht Pastor?
Ich bin immer noch.
Ja, also da bist du ja immer noch, haben wir eben geklärt gehabt.
Seit 1995, ja.
Seit 95. Du bist jetzt 68 Jahre, wir haben gerade im Vorgespräch geklärt, dass du seit 2 Jahren in Rente bist, aber natürlich im Unruhestand, würde man sagen, und fliegst immer noch, bist in unterschiedlichsten Kommissionen drin. Gibt es etwas Biografisches von dir, wo du sagst, das zieht sich durch? Das ist das eine, so mal die Frage nach der Kontinuität. Und das zweite wäre die Frage, wie hat sich dein Glaube verändert? Also gibt es bei dir eine Form der Dekonstruierung oder einfach der Weiterentwicklung? Gerade wenn man seinen Kinderglauben auch noch hat und gleichzeitig immer wieder im Gespräch mit seinem intellektuellen theologischen Denken ist.
Ja, ich bin gerne Kongregationalist und wir Kongregationalisten unterscheiden uns von episkopalen Konstrukten der Kirche dadurch, dass wir nur ein einziges Kriterium gelten lassen und das ist die Schrift, nicht Tradition. Tradition bestimmt, darf weder unsere Interpretationswege bestimmen, noch sonst was, es ist die Schrift. Immer wieder zurück zur Schrift. Wir lassen uns von der Schrift korrigieren, wir lassen unser Leben, Lebensstil, unsere Ethik, unsere Moral von der Schrift bestimmen und nicht von den sogenannten zeitgeistlichen Faktoren. Und wenn es etwas Kontinuierliches in meinem Leben gibt, dann ist das die Grundhaltung. Ja, sola scriptura. Ich las die Heilige Schrift, damit sie bei mir was bewirkt. Ja, ich glaubte, dass dieses Wort lebendig ist. Ja, für mich selbst. Und ob es im Arbeitslager war oder später in den Gemeindeerfahrungen, das war immer wieder ein tragendes Element. Dabei konnte ich natürlich nicht jeden Satz der Schrift gleich interpretieren. Und es gibt für mich bis heute in der Bibel einige Stellen, die, würde ich sagen, das ist für mein Hirn zu viel. Es ist ein Widerspruch. Aber ich würde nie sagen, dass das jetzt falsch sei. Eine spätere Redaktion ist.
Aber jetzt nochmal präzise nachgefragt. Natürlich, wir haben auch Theologie studiert, von uns sogar mehrfach. Und natürlich haben wir gelernt, dass es Schichten, Gattungen gibt, Redaktionsgeschichte gibt und unterschiedliche, und die Bibel ist ja sehr oft überarbeitet worden. Das ist ja, das ist eigentlich unbestritten. Und die Frage der Wahrheit ist ja nochmal eine andere. Ich kann ja das Gesamtergebnis trotzdem als Wahrheit anerkennen. Das vermute ich jetzt, dass du das so interpretierst. Ist das so, oder?
Nicht ganz. Also ich würde sagen, die Heilige Schrift, der Text der Schrift, wie er uns heute vorliegt, ist im Laufe der Jahrhunderte geworden.
Ja.
Du hast in der Heiligen Schrift zum Beispiel Ausdrücke irgendwelcher babylonischer Weisheit. Ja. Das ist für mich nicht das Problem. Für mich ist, dann wird das Ganze zum Problem, wenn irgendein schlauer Theologe sagt, dass der Ausdruck dieser babylonischen Weisen nicht die Heilige Schrift ist. Wie Gott die Heilige Schrift zustande gebracht hat, durch welche redaktionelle Schichten dieser Text gegangen ist, das ist für mich unzweifelbar, sonst wäre ich nicht Wissenschaftler. Nur das Endergebnis ist ein Text, der etwas kann und etwas bewirkt, was kein anderes Buch der Welt bewirkt. Ja, ich werde oft gefragt, sind bestimmte Ereignisse in der Bibel historisch? Sag ich, nein. Nein, sie sind nicht historisch. Weil historisch ist nur, was ich beweisen kann. Aber sie sind real. Und das ist was völlig anderes. Und diese Realität nehme ich im Glauben wahr und erfahre sie. Und sobald ich sie erfahren habe, ist diese Realität für mich nicht nur real, potenziellerweise real, sondern wirklich. Ja, und dann kann es zu Konstrukten kommen, da würde man sagen, okay, das ist jetzt nun wirklich, also Herr Reimer, als Wissenschaftler. Ne? Ich erwarte zum Beispiel, ich habe ja gesagt, meine Verlobte wollte mich nicht mehr heiraten, aber ich wurde sie nicht los. Das heißt, man hat sich einmal verliebt und das hing in mir für Jahre. Ich wurde beziehungsunfähig, ich konnte nichts Neues anfangen. Sobald ich an irgendeine Frau dachte, stand die Elli mir vor den Augen. Und ich wurde sie nicht los. Bis ich eines Tages gesagt habe, lieber Herr, ich muss die Sache dir übergeben. Ich leide ja darunter. Also die Geschichte mit der Elli ist gelaufen. Aber wie kriege ich das Ding, wie kriege ich meine Gedanken geheilt? Wie werde ich gesund innerlich? Wie werde ich beziehungsfähig? Und dann las ich das Buch Esra und da wird eine lange Liste von Priestern erwähnt, wie sie ihre heidnischen Frauen loswerden sollten. Gott hat gesagt, sie sollten ihre heidnischen Frauen jetzt sich von denen trennen. Und einer dieser Priester im russischen Text heißt Vanya. Heute weiß ich, dass der nicht Vanya hieß. Ja, aber er heißt Vanya. Und Vanya ist eine Kurzformel von Ivan. Hm. Und mein russischer Name ist Ivan. Ja. Ah. Und seine, weil Johannes ist Ivan, ist das gleiche, der gleiche Name. Kommt von Ivanes und dann Ivan, Kurzformel von Johannes. Ja. Wie dem auch sei, ich lese diesen Text und sehe dann den Ivan, den Vanya, der von einer Ellie sich trennt. Und das schockt mich. Ich finde in der Bibel den Ivan, dem befohlen wird, sich von der Ellie zu trennen. Heute weiß ich, dass dieser Text kann auch anders gelesen werden. Der Priester sollte sich trennen, damit er frei wird von dem heidnischen Druck. Und ich gehe auf meine Knie unter dem Eindruck dieses Textes und sage, ich bin der Priester Vanya, der jetzt seine Ellie dir abgibt und im Augenblick wurde ich frei. Hm. Ich bin heute glücklich verheiratet, meine Frau heißt nicht Ellie und ist auch nicht keine Russlanddeutsche, ist eine Schwäbin.
Wie heißt deine Frau?
Cornelia.
Genau.
Und das sind so Erfahrungen. Jetzt, was mache ich mit dem Text? Ich würde sagen, der Text ist wirksam. Enorm befreiend. Wenn du mich jetzt fragst, hast du interpretiert oder sonst was? Ich habe ihn gelesen. Und der Text hat in mir angefangen zu wirken. In der Gestalt, wie ich ihn da vorfand. Das macht aber nur die Bibel. Ich kann das mit Leo Tolstois Büchern nicht machen.
Klar. Sind wir wieder bei der Bibel gelandet und auch ihrer Wirksamkeitskraft. Und wenn man den Text natürlich jetzt von woran wir eben gerade bei Esra waren.
Esra.
Ja, und die Vertreibung der Frauen, der könnte man ja auch kriminalistisch lesen, als Vertreibungsgeschichte, als Brutalität, brutale Geschichte der Trennung als Vorbereitung für Rassismus. Ne? Hier wird ein Volk religiös-rassisch befreit, könnte man also auch ganz kritisch sagen, sozusagen.
Ja, das würde jeder meiner sowjetischen Philosophieprofessoren, die die Bibel so gelesen haben, so sagen. Mhm. So, weil sie die Bibel als historisches Dokument lesen und dann versuchen sie irgendwie ihren Grips so einzustellen, dass das Sinn macht in der modernen Situation. Das ist für mich eine Bibellese, die von der Führung des Heiligen Geistes getrennt ist. Das heißt, der Mensch mit seinem autonomen Hirn glaubt sich, es anmaßen zu können, dass er diesen Text interpretieren kann. Und das haben unsere Theologiestudenten immer so gelernt. Das heißt, du musst denken lernen. Ich interpretiere die Schrift im Rahmen der Denkkonstrukte, die mir jetzt gegeben sind. So lese ich die Schrift nicht. Ich kann das so, ich bin so geschult worden. Und ich werde letztendlich auch meine Denkkonstrukte hineinbringen. Aber ich tue das immer in unmittelbarer Nähe des Heiligen Geistes. Und dann erwarte ich Überraschungen. Ich erwarte Überraschungen. Und die Überraschungen, die kommen nicht von mir. Mein Hirn ist nicht gut genug gebildet, um Gottes Weisheit bis in die Tiefen der Möglichkeiten zu ergründen.
Die Frage war ja einmal nach der Frage der Kontinuität. Was ist bei dir gleich geblieben? Das hast du jetzt beantwortet. Gibt es einen Bereich, wo du sagst, da hat sich mein Denken sehr fundamental nochmal weiterentwickelt oder verändert?
Ja, also ich habe für mich, ich komme ja aus Estland, von den dortigen Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinden und dann später Methodisten-Gemeinden. Ja, und die waren sehr gesetzlich. Die waren sehr gesetzlich. Das heißt, Heiligkeit und Heiligung und Leben mit Gott wurde immer im Rahmen bestimmter Prinzipien gedacht. Kontext, Kontextualität, Freiheit, ja, im Geist, ja, ungebundenes Leben im Sinne von prinzipieller Interpretation, die jetzt den Menschen gegeben sind, das kannten die gar nicht. Und ich will sagen, das ist die wichtigste Veränderung meines Denkens. Ich sag's mal ganz schlicht, ich habe mich zur Welt bekehren müssen. Und die Welt, in der ich heute lebe, ist die Welt, die Gott liebt. Die Welt ist kein verdammter Raum, sondern die Welt ist die Welt, die Gott liebt. Und deshalb möchte ich mein Leben und möchte ich meine Gemeinde und Reich Gottes Arbeit immer unter der Führung Gottes in einer Welt, die von Gott geliebt wird, tun.
Lieber Johannes, wir kommen zum Schluss des biografischen Teils dieses Interviews. Und ich habe dich erlebt als Professor, selber als Schüler im Transformationsstudium, habe noch ein Master bei dir gemacht, mein zweites Theologiestudium, eine Mischung aus Soziologie, Theologie, Pädagogik, sehr, sehr umfangreich, hat mich sehr inspiriert. Und ich habe dich als Gründer von allen möglichen Bildungseinrichtungen auch erlebt. Sag doch mal, was ist für dich die Quintessenz des Ganzen, deiner ganzen Bildungsmacherei?
Ja, angefangen hat es mit einer sehr persönlichen Anrede Gottes in Bezug auf den Ostblock. Der Ostblock war noch zu, es gab keine Möglichkeiten, eine Bibelschule oder sonst was zu eröffnen. Und dann hat der Heilige Geist mir gesagt, ich solle mich vorbereiten, um dahin zu gehen und da Bildungsanstalten anzuregen. So entstand 1985 das Missionswerk Logos. Das war total geeicht auf eine Sache, auf die Gründung von Bibelschulen, Seminaren, später auch Universitäten. Und wir haben das dann mit, ich würde sagen, relativ großem Erfolg gemacht. Heute sind die Schulen, die sind wichtigsten Schulen im osteuropäischen Raum, fast alles ehemalige Logos-Zentren. Von kleinen Bibelschulen bis hin der größten europäischen christlichen Universität in Klaipeda in Litauen mit 1600 Studierenden und mehreren Disziplinen. Das heißt, wir haben damals den Auftrag von Gott bekommen und den hat er mir nie genommen.
So, und von daher bist du ein Gründen der Gründer, ein Pionier, der mit Gottes Glauben vieles wagt und dessen Biografien dazu gebracht hat, zu der Persönlichkeit zu werden, die er heute ist. Vielen Dank für den Einblick in die Biografie, Johannes Reimer.
Jawohl.
Das war der Gründercast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social-Media-Kanal deiner Wahl und gib uns einen Like. Dankeschön dafür.